Strandpott.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 200. Sandpott-Ausgabe, sagt Michael. Vor zwei Wochen habe ich an einer Veranstaltung der Transition Town Bewegung im Wuppertaler Bob Kulturwerk teilgenommen und dort den katalanischen Künstler und Soziologieprofessor Andreu Ginestet kennengelernt. Auf dem Gelände des ehemaligen Bob Textilwerks entwickelt er gemeinsam mit den Eigentümern und vielen anderen Menschen einen Ort des Wandels, an dem beidseitig der Nordbahntrasse Veranstaltungsflächen, Ateliers, Werkstätten, Gastronomie, ein Hostel, ein Gemeinschaftsgarten, eine Kita und ein Museum der Empathie entstehen und alternative Wirtschaftskonzepte wie beispielsweise die Ubuntu-Ökonomie, Regionalwährungen und alles, was unsere Zeit braucht, ausprobiert werden. In der kommenden halben Stunde stellt uns Andreu Ginestet seine Vision und das bereits Erreichte vor.
Mein Name ist Andreu Ginestet. Ich bin Künstler, aber wenn ich sage Künstler, dann betrachte ich mich eher als Renaissance-Künstler. Bin auch wissenschaftlich tätig. Ich habe auch eine Professur im wissenschaftlichen Bereich. Ich arbeite verschiedenen Themen, die mit dem Großthema Transition Town zusammenhängen. Ich arbeite zum Beispiel am Frieden und diese Veränderung unserer Gesellschaft, die gegenwärtige Veränderung unserer Gesellschaft ist für mich das wichtigste und dynamischste Element im Leben. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder, von denen zwei im Haushalt leben. Meine jüngste Tochter ist gerade bei mir auf dem Schoß und wir leben als Familie in Deutschland seit 2013 und arbeiten und forschen jetzt in Deutschland und haben ein Institut gegründet, ein Forschungsinstitut, das ist das Kobavu-Institut. Und das Kobavu-Institut ist ein Institut, das sich mit dem Wandel von Narrativen befasst. Der Wandel von Narrativen betrifft vor allen Dingen dann eben die Erzählungsweisen, die politischen, die zum Beispiel das Thema Frieden auf der politischen Ebene berühren. Die Arbeit, die wir in unserem Institut leisten, führt dazu, dass ich dann auch politisch relevante Momente erlebe. Das heißt, dass ich durchaus in offiziellen Verhandlungen und zu offiziellen Terminen nach Brüssel oder nach Algier, in Algerien oder nach Washington geholt werde und gebeten werde, um eben politische Verhandlungen mitzugestalten. Und das, was ich gelernt habe aus diesem ganzen Treiben, auch aus unserer Forschung als Sozialwissenschaftler, wir haben also zum Beispiel Forschungsprojekte in der EU mit verschiedenen Ländern, verschiedenen EU-Partnern, zum Thema, wie man mit Daten, also mit Informationen umgeht. Da geht es um die Steuerung von Mass-Media-Data. Also wir reden über Facebook, über Twitter, über Yahoo. Und es geht darum, wie mit diesen Daten gearbeitet werden kann, um soziale Konflikte zu lösen. Und daraus lernen ganz viele. Also das ist auch eine Arbeit, die nicht von einzelnen Individuen alleine gelöst werden kann, sondern es ist Teamarbeit, das heißt Gruppenarbeit. Und aus all diesen Forschungen kriegen wir immer wieder die Hinweise, dass das, was am Ende zählt, wenige Dinge sind, die aber von einer kritischen Masse Personen erledigt werden müssen. Und diese kritische Masse Personen zu bilden, ist das, was die Transition Town Bewegung am besten bewerkstelligen kann.
Hast du dafür mal ein Beispiel?
Ein konkretes Beispiel ist das Projekt, das wir jetzt hier in Wuppertal starten. Das ist ein Projekt, das wir im Jahr 2013 begonnen haben. Damals habe ich eine Werkstatt gesucht, um ein Projekt zu realisieren, eine Ausstellung zum Thema Nachhaltigkeit. Und um diese Ausstellung zum Thema Nachhaltigkeit herstellen zu können, brauchte ich eine Halle. Die städtische Wirtschaftsförderung, das Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Wuppertal, Frau Antje Lisa, hat mich dann mit dem Eigentümer einer Immobilie zusammengebracht, mit Herrn Dr. Achim Bünger. Und Achim Bünger ist der Geschäftsführer des Bob. Bob ist, das, ist eine Bünger Textilfabrik. Die hatte gerade ihre Tore 2012 geschlossen und im Bob waren Hallen auf einmal frei und dort konnte ich dann diese Ausstellung zum Thema Nachhaltigkeit herstellen. Die Gespräche, die ich dann mit dem Eigentümer der Immobilie, mit Achim Bünger, führte, dienten dazu, eben auch zu überlegen, dann, was aus dieser Fabrik werden könnte. Und ich bin dann mit Frau Bünger und mit Herrn Bünger zum Beispiel nach Dorsten gereist, wo ich ihm gezeigt habe, wie dort ein großes Gelände, eine Zeche, die Zeche Fürst Leopold, rekonvertiert worden war von einem Industriestandort der Ruhrkohle AG hin zu einem Kulturprojekt, also ein Wirtschaft- und Kulturprojekt, das heißt ein gemischtes Projekt, in dem sowohl wirtschaftlich arbeitende Betriebe verortet sind, wie auch Kulturprojekte. Das bedeutet eben Künstler, Vereine, Restaurants, also Gastronomien, verschiedene. Und das hat der Familie Bünger gefallen oder dem Ehepaar Bünger. Aber sie haben darüber hinaus eben, weil Herr Bünger auch, Achim Bünger ist eben auch Soziologe, genauso wie ich Soziologe bin. Und wir haben uns dementsprechend auch verstanden. Und aus der soziologischen Perspektive heraus war das, was wir in Dorsten gesehen haben, nicht ausreichend. Weil das war immer noch ein Wirtschaftsbetrieb, der sich nach 5 Jahren rentieren muss. Der hat vielleicht etwas länger gebraucht, statt 5 waren es dann 10. Aber der Eigentümer der Immobilie ist ein Privatmensch und der hat das geführt wie ein Unternehmen. So, das ist nicht das Gleiche wie das, was wir jetzt vorhaben im Bob. Im Bob haben wir wirklich vor, ein sozialkulturelles Experiment, eben ein Stück Transition Town zu entwickeln. Das heißt, Ort des Wandels, an dem wirklich nicht nur oberflächlich an irgendwelchen Strukturen gekratzt wird, sondern wo tatsächlich tiefgründig, also ganz tiefgründig, sich soziale Struktur verändert. Und diese Veränderung der sozialen Struktur im Bob, die dort angestrebt wird, folgt oder wird eingerichtet nicht nach Kriterien, die in der Wirtschaft relevant sind, sondern nach Kriterien, die aus der Soziologie zum Beispiel heraus gefiltert werden. Ja? Und das bedeutet, dass eben ganz viele Initiativen gestärkt werden, in denen eben Bürgerbeteiligung die zentrale Rolle spielt und wo die Verantwortung des Einzelnen zur Geltung kommt und sich somit dann das, was wir in der Soziologie kritische Masse bildet. Und zwar eine aktive, sich ihrer Verantwortung bewusste kritische Masse. Und das ist ganz relevant.
Was ist bisher praktisch geschehen?
Praktisch geschehen ist, dass wir zum einen einen Planungsstab entwickelt haben, dass wir also Entscheidungen getroffen haben, dann verschiedene Strategien ausprobiert wurden. Es gab entsprechend emotionale Konflikte. Es ist also so, dass das Ganze nicht wirklich glatt gelaufen ist, sondern eben auch wirklich Konflikte gelöst werden mussten. Und aus diesen Konflikten haben wir aber gelernt. Dadurch hat sich dann eben die Gruppe stärker profiliert. Es sind einige Personen gegangen, neue Personen dafür dann gekommen. Und nach dieser Startphase sind wir dann praktisch in die Umsetzung gegangen und haben also jetzt einen Verein gegründet, das Bob Kulturwerk e.V. Das ist ein Verein, der im Wesentlichen eben eine gewisse Form der Kulturarbeit leisten soll. Aber nicht nur, dass der Verein eine Form der Kulturarbeit leistet, sondern er wird auch zum Beispiel alternative Wirtschaftsstrukturen stärken. Ja? Also es geht darum, dass wir uns dann mit Michael Tellinger und der Ubuntu-Ökonomie befassen. Wir befassen uns aber ebenso natürlich mit Silvio Gesell, mit alternativen Währungen. Wir befassen uns mit all dem, wo Menschen durch Eigenverantwortung Lebensbedingungen im Umfeld direkt beeinflussen und ändern. Mhm.
Ist das bisher alles in der Konzeptionsphase oder ist davon auch schon was umgesetzt?
Es ist einiges umgesetzt. Also es ist so, dass wir jetzt tatsächlich in die Bauphase geraten und tatsächlich das Gebäude amtlich einer Umnutzung zugewidmet wird Und diese Umnutzung wird beantragt mit einem Architekturbüro. Es werden entsprechende Arbeiten geleistet. Da wird also handwerklich gearbeitet. Es wird physisch umgebaut. Da muss ein neues Brandschutzkonzept erstellt werden, weil diese Fabrik jetzt auf einmal nicht nur 200 Arbeiter hat, sondern diese Fabrik hat jetzt vielleicht 200 Arbeiter, aber hat jeden Tag dann vielleicht bis zu 800 Besuchern. Ja? Und dementsprechend müssen zum Beispiel Brandschutzkonzepte neu vorgelegt werden. Es wird auch wirklich tatsächlich an Räumen umgebaut. Und vorhaben wir zum Beispiel als praktisches, sehr haptisches, erlebbares Ergebnis dann, Projekte zu präsentieren wie eines der ersten Museen der Welt, ein Museum der Empathie, ein Museum des Mitgefühls. Dieses Museum habe ich ins Leben gerufen. Das ist eine Initiative, die ich als Wissenschaftler ins Leben rufe und die ich aber natürlich nicht alleine dann gestalte, sondern es gibt Arbeitsgruppen, die sich entwickeln dazu aus dem akademischen Bereich, verschiedene Universitäten, die Beiträge leisten. Und diese Beiträge, die von Universitäten geleistet werden, sind Beiträge zum Beispiel von der Historischen Fakultät in Wuppertal, sind Beiträge, was weiß ich, von der Theoretischen Physik aus Frankfurt. Ja? Also da,
was machen die oder was steuern die bei?
Ja, zum Beispiel arbeitet, also wird in der Theoretischen Physik in Frankfurt, werden mathematische Modelle des Gehirns entwickelt. Und es wird ein mathematisches Modell des Denkens entwickelt. Jetzt gerade hat Professor Claudius Groß ein Buch veröffentlicht und natürlich auch dazu verschiedene Artikel dazu, wie Emotionen das Denken vorprägen. Das heißt, das Bedingung fürs Denken die Emotion ist. Das heißt, das Primat liegt weder bei der reinen Sprache, bei der reinen Intelligenz noch bei den Emotionen, sondern die beeinflussen sich wechselseitig. So, das muss beschrieben werden. Warum? Weil das zum Beispiel dann das Mitgefühl stark beeinflusst. Mhm. Und weil das Mitgefühl wiederum dann stark das Denken beeinflusst und somit dann auch das daraus entstehende Handeln. Mhm. Und das bedeutet, dass tatsächlich also so ein Museum dann ein sehr interessantes, weil auch naturwissenschaftliches Museum wird. Das wird also kein politisches oder so rein soziales Museum. Könnte man ja auch machen, wie zum Beispiel das Museum der Arbeit, ne? Oder Museum des Alltags. Aber ein Museum des Alltags werden wir zum Beispiel in unseren Räumen auch haben. Ne? Und unser Museum ist dafür etwas abstrakter. Und die Ideen, die wir in unserem Museum besprechen und zeigen, dienen dazu zu begreifen, wie im Laufe der Menschheitsgeschichte Menschlichkeit zustande gekommen ist, wie sie sich entwickelt hat und was für eine Narration aus dieser Menschlichkeit heraus entstanden ist, damit sie nachvollziehbar wird. Wir wollen also jetzt nicht die Menschlichkeit ins Museum stellen. Man könnte das ja, ne, mit einem suffisanten Lächeln könnte man uns das unterstellen. Wir wollen nur das, was Menschlichkeit ist, wie Menschlichkeit anthropologisch begründet entstanden ist. Warum Kooperationsmuster in der Menschheit sich durchsetzen und dann dazu führen, dass wir auch so viele sind, wie wir sind und so viel bewerkstelligen, wie wir bewerkstelligen. Die Menschheit vollzieht ja Schreckliches, aber auch Wunderbares. Und dieses Schreckliche und das Wunderbare sind nicht moralisch zu bewerten. Sie gehören alle Formen gehören zum Leben. So. Und diese Fähigkeit, das nicht moralisch zu betrachten, sondern zu verstehen, ist das, was eben dazu führt, dass wir auch den nächsten Sprung schaffen, die nächste Entwicklungsstufe. Und dementsprechend ist ein solches Museum ein Projekt, das es gestattet und erlaubt, besser zu verstehen und dann auch besser in die Zukunft zu kommen.
Muss dafür der Museumsbegriff auch erweitert werden? Weil Museum ist ja klassischerweise so eine Art Aufbewahrungsort für irgendwelche Inhalte.
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben also nicht vor, ein Museum zu bauen, sondern wir richten das Museum ein in bestehende und aktive Räume. Es gibt also zum Beispiel einen Geschichtsverein, der ein Stadtmodell der Stadt Wuppertal aufbaut, so wie Wuppertal im Jahr 1930 war. Es wird ein Mobilitätszentrum der WSW geben, der Wuppertaler Stadtwerke. Es wird eine Fahrradwerkstatt geben. Es wird ein Infocenter, ein Infopoint der Stadt Wuppertal geben. Und das Museum wird sich verteilen auf Flure, auf Treppenhäuser. Und das Museum ist ein lebendiges Museum. Das ist gegliedert in drei Ausstellungen. Es gibt eine Dauerausstellung, die im Wesentlichen Kernbotschaften beinhaltet, also dann anthropologische, historische, politische, soziale, aber dann eben auch physikalische, also rein wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Erkenntnisse zur Empathie, zum Mitgefühl. Und dann gibt es eine Wanderausstellung, die von uns erstellt wird, die institutionell weitergegeben wird. Und es gibt eine spontane, immer wieder sich erneuernde Ausstellung aus aktuellem Anlass. Das ist die Wechselausstellung. Und diese Wechselausstellung wird zum Beispiel bestückt dann von der University of California, der UCLA. Die UCLA ist deswegen relevant, weil die UCLA massiv, ganz massiv zum Thema Empathie forscht. Und diese Forschungsergebnisse wirklich sehr interessant sind. Und es geht einfach darum, in diesem Museum dann auch anschaulich zu machen, wie die Erkenntnisse aus dieser wissenschaftlichen Arbeit direkt in alltägliche Arbeit umgesetzt werden. Weil wir zum Beispiel mit Migranten arbeiten, weil wir mit Flüchtlingen arbeiten, weil wir mit sozial Schwachen arbeiten. Wobei wir eben im Begriff des Wandels uns befinden und dieser Wandel ja immer aus der Fragilität heraus entsteht. Also für uns sind sozial Schwache nicht sozial Schwache im pejorativen Sinne, sondern sind der Motor des Wandels, weil Menschlichkeit oder Menschheit sich dort aus seiner instabilsten, aus seiner zerbrechlichsten, aus seiner empfindlichsten, aus seiner fragilsten Seite zeigt und darstellt. Mhm. Und Menschsein heißt fragil sein, also zerbrechlich. Und aus dieser Zerbrechlichkeit heraus das Leben zu verstehen und dann auch sich weiterzuentwickeln. Zerbrechlichkeit führt halt zum Wunsch, Dinge zu verändern. Und insofern sehen wir das als etwas Positives.
Ja, jetzt ist ja dieses Kulturwerk, liegt im Ortsteil Oberbarmen. Und inwieweit soll, oder jetzt vom Konzept her, eure Arbeit in den Ortsteil ausstrahlen?
Über die Vereinsarbeit, also zum einen werden wir eine große Halle aus der Fabrik als große Halle, als Veranstaltungsort beibehalten. Und diese Hallen haben jeweils eine Grundfläche von 1500 Quadratmetern. Das ist sehr groß, da kriegen wir locker 800 Menschen unter. Und dies dann auch wirklich, wenn die Hallen so umgebaut sind, dass da zum Beispiel die ganzen WCs und Sanitäranlagen sind, wie es für solche Veranstaltungen notwendig ist. Und in dieser Halle werden dann zum einen natürlich Konferenzen, Konzerte, alles Mögliche auch feiern, also jede Form von Veranstaltung stattfinden. Aber zum Beispiel wird es eine Gastronomie geben. Die Gastronomie wird täglich Besucher haben. Es wird eine Galerie geben. Die Galerie wird täglich Besucher haben. Ja? Und das Ganze ist thematisch gebunden. Auch die Gastronomie wird sich bemühen, also menschliche Nahrung. Ja, also tatsächlich eine Nahrung, die menschlich ist, und zwar in ihren Wesenszügen zu präsentieren. Das bedeutet, dass die Menükarte nach menschlichen Kriterien gemacht wird. Das Gleiche gilt für die Galerie. Wir wollen nicht irgendeine Kunst zeigen, die schick ist oder die dann irgendein Sammler, sagen wir mal, weil sie schick ist, kaufen will. Das kommerzielle Interesse ist natürlich auch da, aber eben sekundär. Wir machen eine thematische Galerie, also eine Galerie, die sich Künstlern öffnet, die sich mit dem Thema der Menschlichkeit befasst haben.
Also ich habe auch deswegen gefragt, weil ich gehört habe, dass jetzt die Umgebung des BOP zu den Ortsteilen in Wuppertal gehört, mit einem relativ hohen Ausländeranteil, mit einem durchschnittlichen geringeren Einkommen. Und du sagtest, dass das genau ja, dieser zerbrechliche Anteil der Bevölkerung ist, aus dem die ganze ja, Weiterentwicklung eigentlich kommt.
Ja.
Wollt ihr das benutzen oder berücksichtigen oder einbeziehen?
Wir beziehen das ein, deswegen arbeiten wir sehr eng zusammen mit dem mit der Quartiersentwicklung zusammen. Und die Architekten der Quartiersentwicklung sind unsere Architekten. Abgesehen davon ist es so, dass der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal selber in der Quartiersentwicklung gearbeitet hat, aus der Quartiersentwicklung kommt, selber in diesem Ortsteil lebt, aus diesem Ortsteil kommt und sich dem auch verbunden fühlt. Und wir eben von vornherein das gesamte Spektrum der Bevölkerung, das um uns herum, und zwar in direktem, unmittelbaren Umfeld ist, zu uns holen wollen. Mhm. Wir haben alleine 4 Schulen, insgesamt knapp 4000 Schüler ganz in der Nähe. Und das ist im Wesentlichen erstmal unser Klientel.
Ja.
Also die Nachbarn.
Wie finanziert sich das Ganze denn dann? Also Gastronomie oder Galerie, das klingt ja so, als ob man über ein gewisses Budget verfügen müsste, um das überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Und wenn das aber in der Umgebung gar nicht da ist, dann muss das Geld ja woanders herkommen.
Also da reden wir jetzt über noch zu entwickelnde Programmaspekte. Wir haben also Ökonomen, und zwar standfeste Ökonomen, das heißt Manager, die wirklich geprüfte und gestandene Manager sind bei uns im Team, die mit uns natürlich diese ganzen Aspekte durchgehen. Es geht um Umsetzbarkeit und Realisierungsmöglichkeit. Aber zum einen wird das Gebäude praktisch zur Verfügung gestellt, es wird gestiftet, da entsteht also eine Stiftung. Unser Verein ist ein gemeinnütziger Verein, der natürlich auch Zuwendungen bekommen wird. Zum einen Mitgliedsbeiträge, zum anderen aber jenseits der Mitgliedsbeiträge auch öffentliche Zuwendungen, auch von anderen Stiftungen, das heißt über Zustiftungen. Dann ist es so, dass wir zusätzlich zu diesen institutionellen Einnahmequellen natürlich auch für die Veranstaltungen zum Teil Geld nehmen werden. Zum Teil natürlich dann auch eine eigene Produktion haben werden, das heißt auch Dinge verkaufen können. Dann ist es so, dass wir Dienstleistungen verkaufen. Es ist zusätzlich so, dass wir schon das eine oder andere an Erlösen natürlich über die Bevölkerung selbst realisieren. Und dann eben, weil wir ja zum Beispiel über ökonomische Projekte nach Michael Tellinger und dann eben im Sinne von Ubuntu-Ökonomie nachdenken, werden wir zum Beispiel anstreben, ein Stück weit Energieversorgung zu übernehmen. Wir haben ja riesengroße Dachflächen zum Beispiel. Ja. Darauf lässt sich eine Solaranlage installieren, die für das Gebäude gigantisch überdimensioniert ist und die Überschüsse produziert. Und diese Überschüsse, die können dann in diese Vereinsarbeit, in die gemeinnützige Arbeit hineinfließen.
Es ist ja jetzt schon eine Menge Arbeit ins Projekt reingeflossen. Ist das bisher alles ehrenamtlich gelaufen?
Ja, es ist bisher alles ehrenamtlich gelaufen. Also ich selber habe, wenn überhaupt, Geld in dieses Projekt investiert und reingesteckt und nie Geld rausgezogen.
Ja.
Das ist natürlich am Anfang immer so. Das ist bei Familie Bünger komplett, also 2 Generationen, die sich an diesem Projekt beteiligen, auch so. Mhm. Auch da wird erstmal Geld reingesteckt.
Ja.
Und sicher wird es den einen oder anderen Anschub weiterhin geben müssen, damit dieses Projekt zustande kommt. Das ist uns bewusst.
Ja.
Aber meine Frau und ich investieren seit 12 Jahren in die Allgemeinheit. Mhm. Ich habe seit 2005 die gesamte politische Arbeit, die gesamte Friedensarbeit, damit unser Leben gesichert ist, also damit unser aller Leben gesichert ist, durch Friedensarbeit. Das heißt, jede Reise, die ich nach Washington gemacht habe, jede Reise, die ich nach Algier zu Verhandlungen mit Islamisten gemacht habe, jede Reise, die ich nach Genf zu Friedensverhandlungen gemacht habe, ich habe jedes Hotel, jede Reise plus die Arbeitszeit selber finanziert.
Ja.
So, und dieser Ansatz, dass wir eben Verantwortung zeigen, Geld in die Hand nehmen und weil wir Verantwortung zeigen und ich habe dann sehr viel Geld in die Hand genommen. Man könnte ruhig sagen, dass die gesamte Friedensarbeit bei mir gute 2 Millionen Euro wert ist. Ja, und diesen Wert habe ich investiert, tatsächlich. Das sind wirklich Gelder, die ich hatte. Mhm. Das sind Gelder, die durch meine Hände geflossen sind in die Friedensarbeit. So, und das bedeutet, dass wenn Menschen eben Verantwortung tragen, weil sie die übernommen haben, dann sind sie auch bereit zu investieren. Das tun ja auch Stifter, das tun auch Industrielle, das tun ja ganz viele Menschen. Wir haben ja sehr viele Handlungsspielräume, Handlungsmöglichkeiten, und die sind dann wirklich ernst, beweisen sich als solche, wenn wir auch das geliebte Geld da rein investieren. Wir müssen schon das geliebte Geld investieren. Ja? Mhm. Wir können das geliebte Geld nämlich entweder auf der Deutschen Bank parken und dann warten, bis der Wert dieses Geldes verfällt, weil Zinseszinseffekt eben zu ökonomischen Krisen führt. Das haben wir jetzt gesehen, die ganzen Bankenkrisen sind ja nicht umsonst gewesen. Also war es für meine Frau und für mich die richtige Entscheidung, nicht einen Cent der Bank zu geben, sondern die 2 Millionen Euro in die Friedensentwicklung zu stecken. Und jetzt darüber hinaus dann, egal welches Projekt, das zum Beispiel mit Transition Town, das heißt für uns in unserer soziologischen Sprache, für die Entwicklung kritischer Massen von bewusst handelnden Bürgern. Darin lohnt es sich, das Geld zu investieren.
Mhm. Wer uns jetzt zuhört und das Ganze unterstützenswert findet oder mitmachen möchte, was macht der?
Der wendet sich an uns. Wir haben eine Präsenz im Web, also praktisch eine Online-Präsenz. Einfach Kulturwerk, bobkulturwerk.de im Netz eingeben. Bob Kulturwerk ist der Oberverein, das ist der Dachverein. In diesem Dachverein werden verschiedene kleinere Vereine konkrete Projekte umsetzen. Das heißt, es wird kleinere Vereine geben, die dem Dachverein, wie soll ich sagen, also unter dem Dachverein stehen. Und diese kleineren Vereine werden eben die konkreten Projekte umsetzen, sei es die Beschaffung einer Solaranlage, sei es, was weiß ich, dass wir zum Beispiel sagen, okay, wir machen eine Bäckerei auf. Mhm. So wie Michael Tellinger das erklärt. Ne? Also man kann also ganz viele Dinge aus dem Netz abrufen und man weiß, wie solche Projekte zustande kommen und entstehen. Die sind sehr, sehr konkret.
Ja. Das heißt also nicht nur Leute, die ohnehin schon irgendwo ein gesichertes Einkommen haben und dann ehrenamtlich mitarbeiten wollen, sondern auch wer irgendeine Geschäftsidee hat, die dazu passt, kann auch mit euch Kontakt aufnehmen.
Genau. Wir sind also Realisten und das bedeutet, dass wir sagen, der Frieden muss finanziell attraktiver sein als der Krieg.
Ja.
Das ist auch die Grundlage gewesen für Friedensverhandlungen. Also Friedensverhandlungen können nur dann geführt werden, wenn ein Rüstungsunternehmer aus den Diskussionen heraus versteht, dass er mit uns mehr Geld verdient als ohne uns. Einen Aspekt würde ich gerne noch beleuchten. Das ist nämlich ein Teil, der in einem gesprochenen Interview schwer zu demonstrieren ist. Es geht etwas einfacher bei einer Videodarstellung. Warum? Weil man dann die Bilder sieht. Aber man riecht sie noch nicht. Ja? Also der Mensch ist ja nun mal ein sinnliches Wesen. Wenn wir jetzt sagen, Galerie, Empathiemuseum, Gastronomie, empathische Gastronomie, das sind alles sehr emotionale Themen. Die sind sehr emotional gebunden. Und wir leisten eine sehr konkrete, sehr technische auch, also sehr, sehr didaktische, aber auch sehr psychologische, sehr politische, sehr sozialwissenschaftliche Arbeit zum Thema Emotionen. Diese Arbeit leisten wir in der Gruppe. Es ist so, dass zum Beispiel Schulungen vorgenommen werden für die Vereinsmitglieder und für die Projektteilnehmer, in denen wir lernen, mit Emotionen umzugehen, genauso wie wir lernen, mit fremden Begriffen umzugehen, wie zum Beispiel die Epigenetik oder fremde Begriffe wie Komplexität. Und das tun wir, weil wir natürlich am Puls der Zeit leben. Das bedeutet, dass wir dem technischen Fortschritt auch verschrieben sind. Und dabei geht es dann nicht nur um die digitalen Medien, sondern es geht auch um das, was durch digitale Medien an emotionaler Arbeit geleistet werden muss und mitgeleistet wird. Das Thema Emotionen ist also bei uns ein Thema, das genauso greifbar ist wie das Thema Idee. Idee und Emotionen sind auf einer Ebene zu sehen. Mhm. Ja, und das ist vielleicht so das, was unser Projekt dann auch ausmacht. Dass wir da wirklich neu strukturieren. Und aus dieser Neustrukturierung heraus etwas ins Leben rufen, das eine Eigendynamik entwickelt. Wir können überhaupt nicht sagen, wo wir in 10 Jahren stehen werden. Wir haben eine Strategie, aber wir haben kein Programm. Mhm. Wenn man keine Programme hat, sondern mit einer Strategie operiert, dann ist das Endergebnis Leben. Und was das ist, ja, das ist eine Überraschung. Das ist immer eine freudige Überraschung. Also das sind wirklich Überraschungseier im Sinne von Kinderschokolade und ja, also es ist wirklich, du weißt nicht, was als nächstes zustande kommt. Ja.
Gut. Herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe. Durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen. Entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, PayPal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.